sein. Und der Punkt ist, Gott ließ ihn. Gott lässt uns. Weil das eben, diese Freiheit dieser Entscheidung gegen Gott, das ist eben eines der Kernpunkte unserer Würde, unserer Höhe, unseres Wertes, den wir haben. Unglaublich. Und es ist auch so, dass uns Gott weiter segnet. Also wir sind zwar abgewandt von Gott, aber wir haben immer noch diese Würde. Wir sind immer noch so gesegnet. Wir gestalten diesen Planeten, wir haben unglaubliche Erfindungen, wir kommen auf Ideen, wow. Aber immer kurz bevor wir dort sind, wo wir denken, jetzt haben wir das Paradies erschaffen, merkt man, ich bin beim Gegenteil rausgekommen. Also das ist manchmal so. Jeder von uns, unsere Entscheidungen über Gut und Böse, wir entscheiden ja ständig. Da kommt jemand in die Tür rein, sage ich, oh, der ist aber sympathisch, oh, der ist aber schüchtern, oh, der ist doof. Es geht ja ständig, ne? Wir entscheiden ständig. Und diese Entscheidungen, die sind, was ist Glück für mich, was ist für mich Beziehung, was ist gut und schlecht für mich, was ist richtig, was ist, wir entscheiden ständig, aber so richtig einen Treffer landen wir, also wir haben keinen souveränen Kompass da drin. Und wir spüren, dass wir zwar das Paradies schaffen wollen, aber das, was mit diesem Planeten nicht in Ordnung ist, auch in Hamburg nicht. Auch gesellschaftlich nicht und manchmal in deinem eigenen Leben nicht. Und das ist ein Hinweis darauf, dass das Reich Gottes verloren gegangen ist. Ja, und das ist die Person Jesus, der eben gekommen ist, uns zuerst geliebt hat und gesagt hat, in mir kommt das Reich Gottes. Es kommt wieder. Und wenn also da steht, tut Buße, dann bedeutet es nicht, so jetzt bring erstmal alle deine Probleme in deinem Leben in Ordnung, ordne alles, entschuldige dich, werde ein guter Mensch und dann wird sich Gott erbarmen, sondern es ist Buße bedeutet einfach, kehre dich um zu Gott. Und dann beginnt Gott einen Prozess des Füllens und des Veränderns. Wir haben ein Evangelium der Gnade, nicht des Gerichts. Wir Christen sind keine Leute, die richten und immer den Menschen die Haare aus der Lebenssuppe lesen, sondern wir sind Leute, die mit Gott versöhnen. Amen. Deswegen heißt es einfach, kehre um zu Gott. Es geht nicht um deine tapferen Werke, sondern es geht um deine Beziehung zu Gott. Und ich habe eine sehr, sehr schöne Geschichte für euch mitgebracht. Die wird mal meine Frau lesen.
Im Spiegel vom 2. Februar 2009 findet sich unter der Rubrik eine Meldung und ihre Geschichte ein Artikel mit der Überschrift Der Schutzengel. Der Autor gibt eine schier unglaubliche Geschichte wieder. Jim O'Neill, 65 Jahre, Unternehmer, Chef einer Firma, die sich auf Geschäftsreisen spezialisiert hatte, erlitt einen Schlaganfall. Weil das menschliche Gehirn keine Schmerzrezeptoren hat, bemerkt man nicht, dass ein Blutgefäß im Hirn platzt und sich Blut an Stellen verteilt, wo es auf Nerven drückt und erhebliche Einschränkungen wie Lähmungen, Sprachverlust oder Bewusstlosigkeit auslösen kann. Für O'Neill war diese Situation schlimm, auch wenn es bei ihm nur die Sehfähigkeit einschränkte. Zunächst verschwamm seine Sicht, er rieb sich die Augen, dann erblindete er fast komplett. O'Neill konnte auch deshalb nicht beruhigt sein, weil er sich nicht in einem sicheren Bürostuhl oder zu Hause am Küchentisch saß. Er war mit seiner kleinen Cessna in 1700 Metern Höhe von Prestwick in Schottland nach Essex in England unterwegs. Dem erfahrenen Piloten der kleinen Privatmaschine, der weder Flugsicht hatte, noch seine Instrumente ablesen konnte, blieb nichts anderes übrig, als einen Notruf abzusetzen.
Wow, das ist natürlich jetzt, meine Geschichte ist schon spannend. Ich sehe schon in den Augen, dass ihr auch ganz gespannt seid, wie es ausgeht, ne? Ja, aber man kann natürlich jetzt mal echt fragen, was hat das jetzt eigentlich direkt mit mir zu tun? Ist das nicht ein bisschen zu abgedreht? Ja, also ich finde es gar nicht so, denn ich denke, es ist ja jetzt ein Blindflug. Da sitzt ein Mann in einer kleinen Maschine, ist super gestartet und fragt sich, wie komme ich da wieder runter? Das ist also eine dramatische Situation. Aber ja, jetzt kommt die Anwendung. Also ich sage jetzt mal ganz kühn, in manchen Dingen in unserem Leben sind wir auch im Blindflug unterwegs. Also ich bin ja pädagogischer, also Lehrer. Und da geht es auch immer um Berufsberatung. Und da merkt man natürlich, man setzt junge Leute auf den Gleis, die überlegen, was lerne ich jetzt für einen Beruf? Und sie entscheiden sich irgendwann. Und man hat keine Ahnung, macht mir das noch in 5 Jahren Spaß? gehe ich da noch in 20 Jahren gerne hin? Es gibt noch viel andere Entscheidungen. Also wer wird schon jemals richtig auf eine lebenslange Beziehung, auf eine Ehe vorbereitet? Also sich verlieben, das geht irgendwie, ne? Aber dann werden wir noch, also in 10 Jahren glücklich sein, werden wir silberne Hochzeit feiern können. Kann man nicht sagen, ne? Ist Blindflug so ein bisschen. Wenn ich mich freue, Kinder in die Welt zu setzen, werden wir auch noch nach 30 Jahren gemeinsam Weihnachten feiern oder wird es dieser Krampf, ne? Ja, es gibt so ein paar Sachen. Der Wohnort, wo mich die Firma hinschickt, die Freunde, die ich habe, sind es Leute, die mich gut prägen. Blindflug.
Der Schutzengel hieß Paul Scherrer, Ausbilder der Piloten in Linton-on-Ouse, einem Ausbildungsflughafen der Royal Air Force. Auf den Notruf hin hatte man bereits versucht, O'Neill zu einer Landung auf einem nahegelegenen Flughafen und zu einer vom Radar geführten Landung zu bewegen. Beides scheiterte, weil O'Neill weder die Geräte noch die Landebahn erkennen und das Flugzeug nicht auf Höhe halten konnte. Scherrer gesellte sich in seiner eigenen Maschine zu O'Neill und setzte sich genau hinter die kleine Cessna. Nun kommandierte Scherrer über Funk den blinden Piloten vor sich. 45 Minuten dauerte das Prozedere. 7-mal versuchten sie die gemeinsame Landung. 7-mal brachen sie ab. Beim 8. Versuch dann setzte O'Neill seine Maschine hart auf den Asphalt, taumelte leicht, brachte sie dann aber am Ende der Landebahn zum Stehen.
Ja, und ich habe den Funkverkehr mitgebracht und ich denke, den hören wir uns einfach mal an. Also der Text wird mitgeschrieben, ist leider Englisch, aber in der Zeit können wir mal drüber nachdenken, wie Gott mit uns redet in solchen Situationen. Ja, und da ist er gelandet. Danke, Gabi, für deine Technik. Wir haben dich ganz schön überfordert mit ganz viel Material. Kurzer Applaus bitte, da muss man immer ganz schön viel. Das ist ein harter Job. Ja, Gabi wird uns auch gleich noch ein Bild zeigen von den beiden Piloten. Die haben sich natürlich danach getroffen und vor der Maschine. Genau, was lernen wir davon? Das ist nur ein Aspekt des Reiches Gottes, aber vielleicht einer der wichtigsten, weil es Gott wirklich nicht um Programm, sondern es geht um eine Liebesbeziehung. Das sind die beiden. Nämlich um die Gemeinschaft mit Gott, der uns kennt und uns sieht. Und wir haben die Bibel, der Heilige Geist ist in uns, die Gott kennen. Wir können zu Gott beten und erwarten, dass Gott antwortet. Und das bedeutet einfach, wir können unsere Entscheidungen eben mehr aus nur aus unserem eigenen Herzen heraus treffen, sondern wir haben jemand, der die Landebahn kennt, der sieht, was wir nicht sehen können. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt des Reiches Gottes. Und noch tröstlicher ist, dass Gott eben keiner ist, der Schlaglöcher auf die Landebahn baut, sondern die Bibel offenbart Gott als nur gut, als Licht, wo kein Schatten ist. Wir verstehen Gott manchmal nicht, aber das Wesen Gottes ist nur gut und seine Pläne sind gut. Und ich will noch eine Sache sagen zur zentralen Rolle des Heiligen Geistes. Wir sind ja in der Pfingstgemeinde. Na, da geht es um den Heiligen Geist. Die wichtigste Person der Kirchengeschichte. Er ist Lehrer, unser Lehrer. Er macht uns Gottes Handeln verständlich und sein Reden verständlich. Er verändert wunderbar. Er gibt Frieden in Situationen, wo man eigentlich aufgeregt sein sollte. Seine Wesensmerkmale sind Freude, Freiheit, Liebe. Der Heilige Geist ist Kraft aus der Höhe. Wir können Dinge tun, die wir normalerweise nicht tun können. Jesus verheißt, wir werden die Werke tun und größere, die er getan hat. Und da kann man mal Bibel lesen, das ist schon ein ganz ordentlicher Standard. Übernatürliche Zeichen und Wunder gehören dazu. Und wenn es also darum geht, diesen Becher zu füllen, ja, dann geht es darum, habe ich Zeit für Gebet? Lese ich die Bibel? Also es ist einfach mal gut, ein Evangelium zu lesen und zu sehen, was bedeutet das heute? Die Apostelgeschichte zu lesen und zu sagen, oh, das ist eigentlich mein Standard. Gott anzubeten, einfach zu sagen, wer Gott ist. Nicht meine Probleme, nicht irgendwelche Dinge, sondern einfach nur zu sagen, wer Gott ist. Die Gemeinschaft hier zu haben. Oder einfach auch mal zu gucken, was hat Gott in den letzten 100 Jahren getan? Also sage ich doch mal, wir sind eine Pfingstgemeinde. 1906 waren die Pfingstgemeinden 120 Mann stark in dem Pferdestall. Vor 100 Jahren. Man ist sich heute ein bisschen unsicher, wie groß die Pfingst- oder charismatische Bewegung ist, ob es 600 Millionen oder 800 Millionen sind. Beide Zahlen gibt es. Ist schon stattlich. Und diese Person, Heiliger Geist, da will ich euch, also da bin ich selber total neugierig und lasst uns danach ausstrecken. Da ist noch viel Raum zum Wachsen. Der zweite Punkt, kurz, will ich aber auch sagen. Wie gesagt, Jesus kommt dort in die Synagoge und die Leute sind erschreckt, wie er lehrt. Mit Macht, da passiert was. Also in der Bibel lesen wir von Heilungen, von Befreiungen, von Totenauferweckung. Jetzt sage ich steile Sachen, ne? Aber dieselben Dinge passieren heute und sie sind gut belegt. Man kann es in Berichten sehen, man kann Bücher dazu lesen, es wird sogar gefilmt. Kann man im Internet nachgucken oder sich Videos kaufen, ist unglaublich. Das würde jetzt mal nicht im Spiegel stehen, aber im Spiegel steht auch nicht, wenn sich 500.000 Menschen versammeln zu einer Evangelisationsveranstaltung und Menschen dramatisch positiv verändert werden. Steht auch nicht. Ja, also wir haben das, wir haben letztes Jahr selber ein Buch geschrieben, so habe ich Gott erlebt als Gemeinde. Und da haben wir selbst über Heilungen, über Gottes Eingreifen, über Gebetserhörungen geschrieben und das sind gute, wirklich gute Zeugnisse darüber drin. Ich freue mich, dass wir jetzt mal wieder nach einer gewissen Zeit darauf zurückkommen dürfen, weil ich eigentlich total die ganze Zeit neugierig bin. Was ist eigentlich, also von euch haben das Buch Leute gekauft, selbst gelesen oder verschenkt. Mich würde total interessieren, wie das eigentlich ausgegangen ist, also was ihr erlebt habt dabei. Und ich möchte euch ermutigen, ich möchte uns alle ermutigen, also das kann ja nur nicht das Ende sein, ne? Also es wäre eigentlich ganz gut, wir würden uns nach vorne bewegen und sagen, okay, das nächste Mal will ich 2 Kapitel schreiben, na, weiß nicht. Aber jedenfalls, ich will mehr erleben. Also erzählt euch die Geschichten, die ihr mit Gott erlebt und lasst uns weiter danach ausstrecken. Denn, und das ist mein Punkt, das Evangelium ist, also wir haben, also außerhalb der christlichen Gemeinde gibt es wirklich komische Vorstellungen, was Christsein ist. Und manchmal sind wir dafür auch verantwortlich. Christsein besteht nicht in Regeln. Schon gar nicht in Verboten. Christsein besteht auch nicht in irgendwelchen Ritualen. Also Sonntag ist er ausgeplant. Das ist zu dünn für Christsein. Sondern Paulus sagt das mal, das Evangelium besteht nicht aus Wort, sondern in Kraft. Also da könnte man auch sogar ein lautes Amen sagen. Ne? Ja, also was will ich damit sagen? Ja, ich glaube daran, dass man heute geheilt wird auf Gebet. Aber es geht viel tiefer und das ist eigentlich viel dramatischer und viel wichtiger. Also ich liebe Bekehrungsgeschichten, weil Leute dann immer oft sagen, vorher war es so und danach war es so. Und das ist, was gemeint ist, nämlich es passiert was, wenn man Jesus in sein Leben lässt. Es gibt Veränderung. Und das kann einfach manchmal nur sein, dass ein Vater sich mit seinem Sohn versöhnt. Es kann sein, dass jemand 10 Jahre lang verbittert durchs Leben gegangen ist, weil er eine Situation einfach nicht loslassen konnte. Und dann hat er Vergebung von Jesus erfahren und sagt, dann lasse ich das jetzt einfach auch mal los. Ich habe gestern mit jemandem gesprochen, der hat ein halbes Jahr, bevor sein Vater gestorben ist, hat er gesagt, jetzt entscheide ich mich, ich sage ihm einfach, danke Papa für mein Leben. Ohne dich wäre das alles nicht möglich gewesen. Das hat den verbitterten Mann also völlig verändert und die Beziehung zwischen Vater und Sohn. Die Kraft im Evangelium besteht auch darin, dass Ehen wiederhergestellt werden. Dass Kinder auf eine gute Spur kommen. Dass Leute zuverlässig im Beruf werden, dass sich Finanzen regeln, dass Depression verschwindet. Und das ist der zweite Punkt. Das ist das, warum die Leute in der Synagoge in Kapernaum gesagt haben, hier ist was anderes und das ist mitten unter uns, weil der Heilige Geist unter uns ist. Bruder Tim, jetzt bin ich echt gespannt auf deinen Part.
Genau. Andi hat gesagt, das Evangelium besteht in Kraft. Und ich glaube, also nicht nur ich glaube das, dass wir es eben nicht für uns behalten sollten, sondern dass wir eben als dritten Schritt in die Nachfolge Jesu gehen sollten. In der Bibel steht in Matthäus 28, 19 bis 20, darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. An anderer Stelle steht auch eben, dass wir hingehen sollen. Jesus sagt das den Jüngern, geht hin in Jerusalem, also in unserer eigenen Stadt in Hamburg, in ganz Judäa und Samarien, für uns also in Deutschland und bis ans äußerste Ende der Erde. Und wenn ich das lese, finde ich das erstmal immer voll cool, wie Jesus eben wirklich alles sieht. Er sieht unser direktes Umfeld, er sieht unser Land, er sieht die ganze Welt und wir sollten das eben auch sehen. Und da stelle ich mir 2 Fragen. Einmal, wo gehen wir als Gemeinde denn hin zu den Menschen? Das ist, glaube ich, eine wichtige Frage, die wir uns einfach stellen müssen als Gemeinde. Nicht nur Menschen hierher zu bringen, manchmal ist es auch schwer für Menschen einfach jetzt irgendwo hinzukommen, sondern einfach mal dahin zu gehen, wo sie sind, an die Orte und zu gucken, okay, wer hat da vielleicht noch gar nicht von Jesus gehört oder denkt, er war jetzt irgendeine historische Figur, die aber heute nichts mehr mit mir zu tun hat. Und dass wir denen eben die Liebe Gottes bringen als Gemeinde. Und die 2. Frage ist für mich, wo gehst du persönlich hin? Wo gehe ich persönlich hin zu Menschen? Manchmal machen wir, glaube ich, auch die Erfahrung, so wenn wir von unserem Glauben erzählen, hatte ich zumindest auch schon gemacht, erzähle ich ja und keine Ahnung, was das am Wochenende macht, erzähle ich so ein bisschen, ja, ich bin der Gemeinde und mache das und bla und Pfadfinder und wir sind Christen, ah, wie cool und so ist ja schön für dich und guten Weg hast du dir da bestimmt ausgesucht und so, aber ziemlich schnell wird die Botschaft dann auch vermittelt, ja, aber für mich ist das nichts, ich habe was anderes so. Und wir leben ja heute in so einer Zeit der Postmoderne, wo man sich einfach so seine Wahrheit zusammenbasteln kann und auch seine Religion zusammenbasteln kann und dass man sagt, ja, das ist für mich so der richtige Weg, glaube ich, aber letztendlich diese Beliebigkeit von Wahrheit, irgendwie alles ist wahr oder alles ist falsch, ist egal. Das führt ja nicht zu wirklich was hin. Und das spüre ich zumindest manchmal, dass das für mich schwierig ist, dann, wenn ich mit Leuten rede, so denen klarzumachen, nee, es geht nicht nur darum, dass ich jetzt irgendwie was gefunden habe, was mich glücklich macht, sondern es geht wirklich auch um dich. Und manchmal artet es dann vielleicht so aus, dass man dann in die Diskussion kommt. Ich glaube aber nicht unbedingt, dass Diskussion da der richtige Weg ist, um an die Herzen zu kommen. Und ja, wie gesagt, das Evangelium besteht in Kraft und in Liebe. Und wir sollten wirklich darauf vertrauen, dass eben Gott durch uns diese Kraft und diese Liebe rüberbringt zu den Menschen, dass sie berührt werden von Gott. Das Problem ist, fühlst du dich denn als Christ oder fühle ich mich als Christ überhaupt oft stark? So? Die Wikinger, die haben sich immer ganz stark gefühlt. Fühlen wir uns auch immer so stark und heil? Ich glaube, da ist oft so, dass wir da irgendwie so einen Widerspruch im Leben sehen. Auf der einen Seite verheißt irgendwie Gott Kraft, Heilung, Wunder. Auf der anderen Seite sehen wir dann manchmal uns als Menschen, wie wir eben irgendwie schwach sind, begrenzt sind. Und da könnte man sich halt auch so fragen, ja, okay, bin ich überhaupt würdig dazu? Bin ich bereit dazu, Gottes Botschafter zu sein? Da stelle ich mir die Frage, ist denn Schwachsein tatsächlich so schlecht? Und das Schwachsein bedeutet das, dass wir das besser alles lassen sollten, Gottes Botschafter zu sein, das Evangelium weiterzugeben? Eine Antwort darauf finden wir in 2. Korinther 12, 9 und 10. Da schreibt Paulus, und Gott hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und ich finde das so eine coole Bibelstelle irgendwie, die zeigt, Schwachheit ist ein göttliches Prinzip letztendlich. Also wir brauchen Schwachheit, um eben stark in Gott zu sein. Und da gibt es viele Beispiele, glaube ich, in der Bibel, wo wir uns wichtige Leiter angucken können, die eben schwach waren. Mose hatte Angst vor Menschen zu reden, sollte dann das Volk Israel anführen und vom Pharao sprechen und so weiter. Die Liste kann man weiterführen. Ich wollte euch ein Ereignis erzählen aus der Bibel, was mich sehr bewegt hat die letzten Wochen und irgendwie so in der Vorbereitung zur Predigt und auch mit dem Thema ist mir dann klar geworden, warum das so lange in meinem Kopf rumgewandert ist. Und da geht es um die Frage, was ist denn durch Jesus in Schwachheit passiert? Schauen wir uns mal Jesus an. Und bei mir war der Auslöser, warum ich über diese Frage mir Gedanken gemacht habe, dass ich in Peru im März ein Schulpraktikum gemacht hatte. Und da durfte ich mit Schülern zusammen ein Theaterstück aufführen, im Hof quasi so zum Thema Ostern, was ist an Ostern eigentlich passiert. Und dazu hat der Missionsleiter von dem Colegio Dios Bisuyana, wo ich war, Klaus-Dieter John, eine Reflexion geschrieben. Und ja, ich habe da viel darüber nachgedacht, wie schwach muss ich Jesus in all diesen Momenten gefühlt haben, die ich euch jetzt einmal zeigen will. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Starten wir mal genau mit dem ersten. Eltern und Freunde schauen zu, als Jesus auf einem Esel in Jerusalem einzieht. Die Menschenmenge jubelt. Wer weiß schon, dass gerade Weltgeschichte geschrieben wird? Sorgenvolle Gesichter, als Jesus mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl feiert. Verrat liegt in der Luft. Dunkle Vorahnungen im Garten Gethsemane. Petrus, Johannes und Jakobus und all die anderen verlieren den Kampf gegen den Schlaf. Nun ist Jesus ganz allein mit seiner Todesangst. Soldaten rücken an, eine Festnahme in der Nacht. Der Ort und der Zeitpunkt sind ungewöhnlich, keine Routine. Die Bewaffneten wissen, dass der Mann unschuldig ist, aber sie gehorchen den Befehlen ihrer Vorgesetzten. Jesus ist ihnen ausgeliefert. Auch Pilatus glaubt nicht an die Schuld des Angeklagten. Ein schrecklicher Justizirrtum zeichnet sich ab. Ich habe mit dem Tod dieses Mannes nichts zu tun, ruft er und wäscht seine Hände demonstrativ in einer Wasserschüssel. Er überlässt den Mann mit der Dornenkrone dem Willen des Pöbels. Wer trägt hier eigentlich die letzte Verantwortung? Der Gang nach Golgatha ist nun unausweichlich. Die blutende Gestalt hatte dieses Szenario selbst vorhergesagt. Und hatte nicht der Prophet Jesaja schon 750 Jahre zuvor vom leidenden Gottesknecht gesprochen? Die Zeit ist erfüllt. Jesus wird durchbohrt für die Sünden der Menschheit. Das Opferlamm auf dem Weg zur Schlachtbank. Nur noch wenige Stunden bis zum Schrei. Es ist vollbracht. Seit 2 Jahrtausenden hallt dieser Ruf um den Erdball und durch alle Völker. Was bewegt mich eigentlich so an dieser geschilderten Leidensgeschichte von Jesus? Mir vergegenwärtigt sie so, dass Jesus in all diesen Situationen, wo er wirklich Leuten ausgeliefert war, niemand war bereit, sich neben ihn zu stellen und für ihn aufzustehen. Und es war total im Unrecht, letztendlich ihn zu töten. Jesus hätte, als da ja Gott und Mensch zugleich war, hätte er sagen können, ich ziehe die Notbremse, ich lasse es. Im Garten Gethsemane hat er Blut geschwitzt, glaube ich, steht in der Bibel. Und also da sieht man irgendwie, wie krass er da von der Angst eingenommen war. Und er fühlte sich einfach danach aufzuhören. Aber er hat gesagt, Gott oder Vater, dein Wille soll geschehen und nicht meiner. Er hat es tatsächlich so weit gebracht, dass in Philipper 2, Vers 7a steht, er machte sich zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Das hat er freiwillig gemacht. Und was für ein Opfer ist das, was er da gebracht hat? Und in dieser Reflexion, die ich gerade vorgelesen hatte, steht eben ganz am Ende das Opferlamm auf dem Weg zur Schlachtbank. Opferlamm, Lamm, also wir hören das im christlichen Kontext immer wieder, Jesus, das Lamm und so weiter. Aber wenn Sie mal vorstellen, was ist denn ein Lamm oder was macht ein Lamm aus? Da denkt man jetzt nicht unbedingt an ein Wesen, was jetzt die Welt verändert. So. Es ist schwach, es ist schnell vergessen, wenn es tot ist. Aber bei Jesus als Opferlamm war das ganz anders. In 2. Korinther 13, Vers 4 steht, zwar wurde Jesus in seiner Schwachheit gekreuzigt, aber er lebt aus Gottes Kraft. Auch wir sind schwach in Jesus, aber wir werden zusammen mit Jesus vor euren Augen aus Gottes Kraft leben. Was ist also aus Jesu Tod und seiner Auferstehung danach entstanden? Diese Nachricht, dass Jesus auferstanden ist, dass er gestorben ist für unsere Sünden, dass er auferstanden ist, die hat sich so krass verbreitet in der Welt, da denkt man echt, okay, das erstens kann es keine Lüge sein und zweitens muss da mehr dahinter stecken als einfach nur ein einfacher Tod und eine Auferstehung. Ich meine, Lazarus ist auch auferstanden, aber klar, es steht in der Bibel, aber diese Nachricht, dass Jesus auferstanden ist, die hören wir bis heute. Und um mal eine Zahl zu nennen zur Verbreitung, von den rund 7000 Sprachen, die jetzt zurzeit weltweit gesprochen werden, haben gut 3200 Völker, die eine eigene Sprache haben, eine Bibel oder zumindest das Neue Testament oder Teile der Bibel in ihrer Muttersprache. 81% der Weltbevölkerung hat letztendlich Zugang zur Bibel in ihrer Muttersprache. Da würde ich gerne mal wissen, welches Buch da noch so rankommt. Daran sieht man einfach, Gott und die Geschichte der Rettung von uns Menschen hat bis heute eine unglaubliche Relevanz. Und Jesus wurde zwar aus Schwachheit gekreuzigt, war den Menschen dort in dem Moment einfach ausgeliefert. Und vielleicht sieht manchmal unsere Vorstellung von Superhelden ein bisschen anders aus, als dass da jemand stirbt. Ich meine, die Soldaten hatten da auch irgendwie gesagt, ja, wenn du Gottes Sohn bist, dann komm doch runter vom Kreuz und so weiter. Jesus hätte es machen können, aber er hat halt den anderen Weg gewählt, um uns zu erlösen. Und was können wir jetzt aus dem Beispiel von Jesus lernen? Ich glaube, diese intime Beziehung, die er zum Vater hatte, die man auch einfach im Garten Gethsemane nochmal sieht, wo ihm wirklich alles hingibt. Er hat sich ja immer wieder in die Gegenwart des Vaters begeben, um mit ihm zu sprechen und von ihm einfach vom Heiligen Geist Kraft zu empfangen. Die können wir auch auf unser Leben übertragen, dass wir eben in einer intimen Beziehung zu Gott leben und uns vom Heiligen Geist füllen lassen. Jetzt irgendwie statt die großen Macher zu sein, die großen Alpha-Tiere, sollten wir uns mehr als so ein leeres Gefäß der Kraft Gottes sehen. Ohne irgendwas hier drin ist das jetzt nicht irgendwie so begehrenswert, aber der Heilige Geist kann unser Gefäß füllen und diese Kraft letztendlich macht den Unterschied. Aber es ist halt unsere Entscheidung, ob wir uns nach unten stellen und sagen, nee, ich will es nicht, oder ob wir uns eben nach oben stellen und sagen, doch, ich will mich füllen lassen vom Heiligen Geist. Und so, glaube ich, ist letztendlich der einzige Weg, dass wir die Herrlichkeit Gottes in unser Umfeld bringen. In unserem Alter können wir das natürlich tun. Eine andere Möglichkeit, die wir auch schon oft hier in der Gemeinde gemacht haben und wie wir heute auch in den Ansagen gesehen haben, die weiterhin getan wird, ist Straßeneinsätze oder eben Einsätze draußen zu machen. Wir als Jugend der Arche Altstadt haben da jetzt auch schon längere Zeit da viele unterschiedliche Einsätze gemacht. Ich erinnere mich, das ist 2007, da war ich gerade in die Jugend gekommen, da ging es los mit der Big Week Out, wo wir rausgegangen sind und Leuten die Liebe einfach und das Evangelium weitergegeben haben. Es folgte Schwerin, ein Einsatz Herzschlag für Hamburg hier. Wir waren in Ukraine, wir waren in Portugal, wir waren in Spanien und haben da letztendlich auf der Straße ja, Gottes Liebe weitergegeben, Gottes Botschaft der Hoffnung einfach für die Menschen und haben da echt coole Dinge auch erlebt. Und mit den Rangern sind wir jetzt auch seit dem letzten Jahr immer wieder unterwegs. Jetzt letztes Mal beim Camp Anfang Juni waren wir eben auch am Ende auf dem Rückweg quasi vom Campplatz in Norderstedt nochmal geblieben und haben da einen kurzen Einsatz gemacht. Und ich glaube, das sind ganz wertvolle Momente, wo man eben als Gemeinschaft, als Gemeinde eben Gott auf die Straßen bringt und vielleicht Sachen tut, die man sich irgendwie vorher nie zugetraut hätte. Und besonders cool ist es einfach zu sehen, was Gott macht letztendlich, wenn wir Menschen losgehen. Und da würde ich jetzt gerne einmal Monika bitten, sie hat sich bereit erklärt, ihre Erfahrung einfach mal zu schildern, was sie erlebt hat mit Gott, als sie mit einigen hier aus der Gemeinde auf die Straße gegangen ist.
Ja, Matthäus 10, Vers 8. Heilt Kranke, treibt Dämonen aus, weckt Tote auf. Ja gut, aber ich nicht. Matthäus 10, Vers 8. Heilt Kranke. Ja, aber ich bin doch gar kein Arzt. Ich weiß überhaupt nicht, wie das geht. Außerdem bin ich Hamburgerin. Und Hamburger sind eher so ein bisschen distanziert und reserviert. Also ich fremde Menschen ansprechen, never. Ja, also Vers 10, heil Kranke. Ich konnte mir das für mich persönlich gar nicht vorstellen. Und dann haben wir es einfach gemacht. Wir haben einfach versucht, eine persönliche Mauer sozusagen einzureißen. Wir sind zu zweit im Einkaufszentrum Farmsen unterwegs gewesen. Das ist auch noch das Einkaufszentrum, wo ich wöchentlich einkaufe. Und haben vorher im Gebet Gott gebeten, zeig uns Menschen deines Friedens. Heiliger Geist, zeig uns die Menschen, die wir ansprechen sollen. Und wir haben Menschen angesprochen und Menschen haben gesagt, vielen Dank, aber nein. Nein, damit möchte ich nichts zu tun haben. Und es hat gar nicht wehgetan. So, und dann hatten wir uns vorgenommen, wir lassen uns nicht so schnell entmutigen und sind dann über das Parkdeck gelaufen. Und da hat uns Gott eine Frau gezeigt, die hatte einen Verband am Arm, die hatte einen Tennisarm. Und diese Frau haben wir angesprochen, die war etwa Mitte 30. Und wir durften für sie beten und wir haben Gott gedankt für diese Frau, haben dann ein sehr schnelles, sehr kurzes Gebet in Autorität und Vollmacht gesprochen. Und dann sagte sie, dass der Schmerz auf einer Skala von 0 bis 10, von 9 jetzt auf 5 runtergegangen sei. Dann haben wir noch einmal gebetet und dann war der Schmerz weg und sie hat diese Elastikbinde abgezogen und sie war total fasziniert und hat sich bedankt. So. An demselben Tag haben wir noch Gudrun getroffen, die ist 70 und klagte über Rheuma. Und sie sagte insbesondere in dem einen Fuß und für Gudrun haben wir auch zweimal gebetet und die war auch total begeistert. Die fragte irgendwie, haben Sie heilende Hände? Nein, Gudrun, das ist der Heilige Geist. Gott setzt uns ein, Gott benutzt uns, um den Heiligen Geist zu dir fließen zu lassen. Das heißt, immer das Thema deutlich machen, Jesus ist derjenige, Jesus ist der Heiler. So, und das ist das, was wir erlebt haben. Das heißt, was ich für mich gelernt habe, um anzuknüpfen bei eurer Geschichte, wo der Pilot den Verunglückten gesteuert hat, wir können uns vom Heiligen Geist führen lassen. Wir können uns Menschen seines Friedens zeigen lassen und Gott wird uns zeigen, was er von uns will, dass wir für die tun. Und wir brauchen uns keine Sorgen zu machen, ob wir die richtigen Worte finden in der Situation oder ähnliches, sondern wir dürfen ihm die Führung übergeben und er wird es richtig machen. Amen.
Ja, vielen Dank, Monika, für die Ermutigung. Ja, ich glaube, wir können echt da noch ganz viele weitere Zeugnisse einfach geben, was Gott so tut, wenn man ihm vertraut und losgeht. So. Wir als Rangers, ihr habt euch vielleicht ein bisschen gewundert, warum diese Zettel überall rumliegen. Wir haben halt auch gedacht, okay, beim Einsatz ist vielleicht auch ganz gut, mal was in der Hand zu haben. Und da beschreiben wir uns halt als Rangers auf der Vorderseite und auf der Rückseite. Das ist einfach auch nochmal was zum Nachdenken für die Menschen so und um einfach so erste Schritte im Glauben zu gehen. Könnt ihr gerne mitnehmen und euch angucken und auch weitergeben oder wie ihr wollt. Ja, ich finde es halt total interessant, wenn ich mich austausche mit Leuten, die eben auf der Straße mal Einsatz gemacht haben, für Leute gebetet haben und so weiter. Viele sagen halt so, sie fühlen sich schwach und unfähig, und das haben wir ja auch gerade so gesehen, das ist auch gut so, weil wir ohne Gott sowieso nichts tun können. Die Frage ist halt, was machen wir denn mit diesen Gefühlen, die wir manchmal haben, Schwachheit oder ach, wir haben jetzt irgendwie keinen Bock, unserem Arbeitskollegen oder wem auch immer, gerade wo sich eine Gelegenheit bietet, von Gott zu erzählen oder mal zu sagen, ich kann für dich beten. So, was sollen wir damit machen? Sollen wir da unseren Gefühlen nachgeben? Nee, es ist gut, wenn wir einfach da sagen, okay, ich gehe weiter. Im Missionsauftrag steht nicht umsonst irgendwie, also da steht eben nicht, wenn du dich danach fühlst, dann geh hin und mache zu Jüngern, sondern geh hin und mache zu Jüngern. Und da ist, glaube ich, gut, wenn wir manchmal so unsere Gefühle irgendwie einschätzen und denken, okay, gut, das ist jetzt vielleicht gerade einfach irgendwie Angst, die ich jetzt vor Menschen habe, die ich nicht haben sollte. Und Gott hat letztendlich was in mein Herz gelegt, was ich denen weitergeben möchte. Und ja, die letzte Frage, die ich euch stellen möchte, ist, was hat Gott denn in dein Herz gelegt? Wofür brennst du? Wie möchtest du Menschen für Jesus erreichen? Guck da mal in dich rein, so was hat Gott denn dir für Talente gegeben? Vielleicht möchte er eins von deinen Talenten gebrauchen, um ihm einfach Ehre zu geben und ja, ihn bekannt zu machen. Hat Gott Projekte, Visionen in dein Leben gelegt, wo du irgendwie denkst, wow, okay, da habe ich jetzt irgendwie schon fast Angst vor, das ist eigentlich zu groß für mich. Aber ich glaube, manchmal genau in den Situationen, wo wir denken, wow, das ist eigentlich zu groß für mich, da ist es eigentlich richtig gut, wenn wir da hinkommen. Und da ist es einfach wichtig, dann zu sagen, okay, wir lassen uns nicht davon lähmen oder wir lassen uns jetzt nicht ein auf so ein Leben auf der Wartebank, wo man denkt, okay, ich warte, bis jetzt irgendwann vielleicht irgendwas passiert oder plötzlich meine ganze Angst oder meine Zweifel weg sind, sondern diese großen Visionen, die Gott in dein Herz gelegt hat vielleicht, die sollen uns einfach diese Abhängigkeit zu Gott verdeutlichen. Und letztendlich die Abhängigkeit zu Gott ist letztendlich die einzige Abhängigkeit, die wir brauchen im Leben. Wir brauchen sie wirklich. Deswegen will ich dich einfach ermutigen, dran zu bleiben an dem, was Gott in dein Herz gelegt hat, zu gucken, wo kann ich einfach Gottes Liebe, sein Evangelium weitergeben und ja, dass du dich bewegst. Und ja, wir wollen jetzt gleich in Lobpreis gehen und ich würde einfach gerne nochmal beten. Danke, Gott, dass du so gut bist, Gott. Danke, dass du nicht von uns erwartest, dass wir die super starken Helden sind, die alles selbst können, Gott, sondern dass du sagst, dreh deinen Becher um und lass dich von mir füllen, lass dich von meinem Heiligen Geist füllen, Gott. Und wir wollen uns wirklich von dir füllen lassen, Heiliger Geist, dass du uns ja einfach all das gibst, was wir brauchen, um einfach deine Zeugen zu sein in der Welt oder ja, wenn du Gott noch nicht kennst, dann kannst du ihm einfach auch sagen, ja, ich drehe meinen Becher um, ich möchte dir mein Leben geben und mich von dir füllen lassen, Heiliger Geist. Und sei jetzt einfach wirklich in der Zeit des Lobpreises auch hier gegenwärtig. Danke, dass du da bist und füll du uns. Wir sind einfach gespannt, Heiliger Geist, was du tun möchtest. Amen. Ja, Gott.